Ich zitiere immer wieder die gleiche Studie, wo gefragt worden ist, wer ist für meine Gesundheit verantwortlich? Und da haben die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher mit 70% geantwortet, ja, der Arzt ist verantwortlich. Und das entspricht nicht der Realität, weil das Wichtigste ist, dass man selber auf seine Gesundheit schaut.
Gesunde Viertelstunde, der Podcast aus dem Innviertel. Wir begleiten Sie durch den vielfältigen Gesundheitsalltag. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe unserer gesunden Viertelstunde. Heute bei mir zu Gast der ärztliche Direktor des Krankenhauses der Barmherzigen Schwestern Ried, Dr. Johannes Huber. Herzlich willkommen. Freut mich, dass du bei mir bist. Hannes, ich habe es ja bereits erwähnt, du bist ärztlicher Direktor. Was kann ich mir denn da jetzt eigentlich drunter vorstellen? Wie schaut denn dein Alltag eigentlich so aus?
Ja, auch herzlich willkommen, vor allem an die Podcast-Hörer. Und der ärztliche Direktor ist ein, wie es im Gesetz steht, ein berufener Arzt, der für diese Funktion zuständig ist. Und mein Tagesablauf ist ja so, dass wir in einem Schwerpunktkrankenhaus des Innviertels ja als Hauptaufgabe die medizinische ärztliche Betreuung unserer anvertrauten Patientinnen und Patienten haben. Und ich versuche ja neben der ganzen Managementtätigkeit immer auch ein bisschen noch medizinisch tätig zu bleiben. Und das sind so meine Hauptaufgaben. Also es ist schon sehr viel Managementtätigkeit, aber es soll immer nur Zeit bleiben, auch medizinisch tätig zu bleiben.
Wir haben ja das schon ein bisschen im Vorgespräch erörtert. Warum ist dir das so wichtig, noch immer so ein bisschen an der Basis zu bleiben, wenn man das so sagen darf?
Naja, es sind zwei Dinge. Das eine ist, dass der Patientenkontakt für mich ganz wichtiger ist. Und das ist halt meine Berufung ist halt, Arzt zu sein. Und deswegen ist es mir wichtig, behandeln zu dürfen. Und somit bleibt man halt an der Basis dran. Mhm. Und das zweite ist halt, dass man im Kollegenkreis dadurch auch eine andere Wertigkeit hat, weil es halt nur das Management-Tum wäre zu wenig, um dann wirklich auch zu wissen, was sind die täglichen Probleme in einem Krankenhaus.
Die geht es jetzt aber rein nicht nur um die Außenwirkung bei den Kolleginnen und Kollegen, sondern auch, dass du was mitbekommst, oder?
Natürlich ist es so, dass wenn ich im klinischen Alltag tätig bin, dann spürt man natürlich die Spannungen ganz anders, dann kriegt man auch mit, was läuft im Haus. Gibt es ja diesen guten Spruch, das heißt ja Management by walking around, das betreibe ich hoffentlich immer zur Genüge. Man ist zwar immer an bestimmten Stellen zu wenig dort, aber man spürt schon, wenn man durchs Haus geht, wo sind Spannungen allein, der Mimik, Gestik der Mitarbeitenden, kriegt man es mit, wo man vielleicht öfter mal hinschauen soll.
Und nimmst du dann was in die Rolle des Managers mit?
Natürlich, weil ja tagtäglich die Erfahrungen aus dem Arbeiten heraus dann natürlich auch in Richtung von Entscheidungen bedacht werden sollen. Das heißt, wenn wir große strategische Entscheidungen vorhaben und wir merken aber in den Abteilungen läuft irgendwas nicht rund, dann gehört das zuerst beleuchtet, was ist es, weil du kannst nur in die Zukunft mit Mitarbeitern gehen, die auch mitziehen.
Was können Sie jetzt unsere Zuhörerinnen und Zuhörer unter Management-Tätigkeit vorstellen? Mit was bist du da so tagtäglich konfrontiert?
Ja, das Erste ist natürlich, dass wir schauen müssen, aus strategischer Sicht, wie entwickelt sich das Gesundheitssystem insgesamt, was heißt das fürs Innviertel, was heißt das für das Krankenhaus Ried heruntergebrochen. Und wir denken ja nicht immer das Krankenhaus alleine, sondern die gesamte Gesundheitsregion. Wir sind ja in der Versorgungsregion 46 Innviertel, wir haben 3 Spitäler und wir arbeiten ja sehr eng zusammen, weil am Ende des Tages geht es ja darum, dass die Innviertlerinnen und Innviertler gut betreut werden und gesund alt werden können. Darum braucht man da strategische Entscheidungen, die halt immer mitbedacht werden können. Das Zweite ist natürlich auch personell so aufgestellt zu sein, um wirklich strategische Schritte gehen zu können. Das ist in meinem Bereich natürlich das ärztliche Personal, bei mir dranhängt das MTD-Personal. Wir haben auch die Anstaltsapotheke, die klinischen Psychologinnen. das sind alles Berufsgruppen, die direkt an die ärztliche Direktion angegliedert sind, auch mit einigen Stabstellen vom Patiententerminverwaltung über Betriebsarzt bis neue klinisches Prozessmanagement. All das sind Dinge, dass wir versuchen, einen guten Ablauf im Krankenhaus zu haben, um auch die Menschen zu motivieren, hier gerne zu arbeiten. Mhm. Das ist natürlich der zweite Bereich, also neben strategischen Entscheidungen, Personal, Führung bis hin eben auch eine Koordination aller Abteilungen, weil die Primarärzte als Leitungen der Abteilungen sind mir direkt unterstellt und wir sitzen in regelmäßigen Abständen beisammen, um auch hier die Geschicke des Krankenhauses gemeinsam zu lenken.
Da möchte ich gerne jetzt gleich ein bisschen nachfragen, weil du das Personal angesprochen hast. Man hört ja immer wieder Ärztemangel. Wie schaut es denn bei uns eigentlich im Innviertel aus? Jetzt habe ich die bei mir sitzen, jetzt kann ich die da mal so direkt fragen. Wie ist denn so der Status quo?
Ja, wenn du mich direkt fragst, dann schaue ich eher positiv in die Zukunft, weil wir haben, ich sage als Beispiel, im Oktober 12 neue Ärztinnen und Ärzte bei uns im Krankenhaus anstellen dürfen. Der Bezirk Ried ist auch hausärztlich ganz gut versorgt und insgesamt muss man schon sagen, dass es ja von der Anzahl an Studierenden und an Studienplätzen in letzter Zeit eine Aufstockung gegeben hat. Das heißt, rein rechnerisch ist es so, dass genügend Ärztinnen und Ärzte ausgebildet werden. Wo wir nur ein bisschen ein Gap haben, ist, wir wissen nicht, was alle Medizinstudenten, die fertig sind, nach dem Studium machen.
Ist klar, ja.
Naja, mir ist es nicht klar, so ganz ehrlich. Okay. Ich habe bei der Ärztekammer gesagt, es wird wohl euer Interesse sein, zu wissen, was wird aus den Medizinstudenten, die fertig geworden sind. Da gibt es geistern ja Zahlen medial herum, dass nur, weiß ich nicht, 40%, 50%, 60% der Ärzte dann überhaupt arbeiten. Manche wollen.
Es geht schon um die Arbeit. Ich habe mir gedacht, okay, die wissen halt noch nicht, in welche Richtung das es gehen soll. Ach so, wir sind so weit, dass die noch gar nicht. Ah, okay.
Wobei man nicht weiß, woher die Zahlen kommen, weil gefühlt sind es deutlich weniger, die dann wirklich nicht in den medizinischen Beruf einsteigen. Ich habe ja nicht die Info, dass die Pharmabranche so viele Ärzte braucht. Ich glaube nicht, dass so viele noch ins Ausland gehen. Gibt es immer wieder natürlich Einzelne, aber insgesamt müsste man das einmal eruieren, warum manche nicht zu arbeiten beginnen. Für Ried schaut es aus meiner Sicht gut aus. Natürlich gibt es Abteilungen, die beliebter sind und das ändert sich von Jahr zu Jahr, von Jahrzehnt zu Jahrzehnt. Also vor 20 Jahren war es noch in physikalischer Arzt zu werden. Das ist jetzt, findet man fast keine Interessenten mehr. Die Gynäkologie ist immer sehr beliebt, aber eher, dass die Leute dann in die Praxis gehen. Also insofern ist es ein bisschen der Mode unterworfen. Faktum ist, es gibt Gott sei Dank viel Interesse für das Studium. Das sieht man ja an den Zahlen. Aber Gott sei Dank auch für das Krankenhaus Ried. Und wir haben ja ein Programm, das vom Gymnasium weg, ich sage immer von der 7. Klasse bis zum Oberarzt, haben wir ein Begleitprogramm für junge Studentinnen, Studenten und eben Ärztinausbildung.
Was ist wahrscheinlich auch einige interessiert, wie schaut es denn mit der Allgemeinmedizin aus? Also wirklich mit den Hausärztinnen und Hausärzten?
Wir sehen uns als Haus, das eine gute Ausbildung anbietet. Das ist natürlich eine Facharztausbildung für das Krankenhaus, aber natürlich auch für die Niederlassung. Und wir sehen uns als einen der Schwerpunkte auch in Richtung Allgemeinmedizin. Und ich habe so ein bisschen den Trend, dass in den letzten Jahren wieder mehr Interesse für Allgemeinmedizin vorherrscht. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass ja auch neue Strukturen für draußen überlegt werden. Ich denke jetzt nur an Gemeinschaftspraxen, wie eben Gesundheitszentren oder PVN, PVZs, also dass man hier auch der Zeit gemäß andere Versorgungsformen hat, weil das hat schon den Vorteil, dass erstens man im Team arbeitet, zweitens sich dadurch jeder ein bisschen spezialisieren kann, die Öffnungszeiten erweitert werden können und vor allem, dass man auch in Teilzeit arbeiten kann, weil was schon Faktum ist, dass die Medizin weiblicher wird. Es gibt Unis, die veröffentlichen Zahlen, dass bis zu 80% weibliche Studentinnen im ersten Semester sind.
Und demnach muss man ja natürlich die Familienplanung auch ein bisschen mit einberechnen, oder? Unbedingt. Weil du die Teilzeit angesprochen hast. Und da gibt es ja auch verschiedene Modelle schon. Allein, glaube ich, im Krankenhaus gibt es ja, ich weiß nicht, wie viele Modelle habt ihr, Arbeitszeitmodelle?
700.
700, okay. Also man kann jetzt behaupten, da ist für jeden was dabei, oder?
Grundsätzlich ja, von der Theorie auf jeden Fall. Was steckt dahinter? Man muss natürlich schauen auch auf die Lebensumstände. Wir wollen natürlich auch lebensphasenorientiert hier unsere Mitarbeitenden begleiten, weil es ja da wichtig ist, dass für gewisse Lebensphasen andere Arbeitszeitmodelle nötig sind. Nur gewisse Dinge kann man nicht, sie sind halt Faktum und der OP läuft halt von der Früh bis am Abend und dass man hier nicht auf jede Individualität eingehen kann, ist die Natur der Sache, aber wo es geht, machen wir es auf jeden Fall. Und was schön ist, dass sich die Teams das untereinander ja zum Teil ausmachen. Und das ist natürlich für uns nur einmal besser, weil es dort halt natürlich besser organisiert ist, wenn man sagt, in der Phase, wo das Kind in den Kindergarten geht, fängt der eine oder die andere später an.
Und lieber Hannes, weil du eben die Strategie an und für sich angesprochen hast, ich glaube, der demografische Wandel ist ja so das A und O, so das Damoklesschwert, was über einem immer schwingt, oder?
Genau so ist es. Wir werden Gott sei Dank alle älter. Was das Alter mit sich bringt, ist halt, dass man halt im Alter eher krank ist. Und wir haben es halt in den letzten Jahren verabsäumt, die Menschen so zu leiten, dass sie selber für ihre Gesundheit wieder mehr tun. Ich zitiere immer wieder die gleiche Studie, wo gefragt worden ist, wer ist für meine Gesundheit verantwortlich? Und da haben die Oberösterreicherinnen und Oberösterreicher mit 70% geantwortet, ja, der Arzt ist verantwortlich. Und das entspricht nicht der Realität, weil das Wichtigste ist, dass man selber auf seine Gesundheit schaut. Und wir natürlich immer helfen dort, wo Hilfe gebraucht wird, aber immer auch abwägen müssen, dass es auch nicht ein zu viel wird. Weil das ist halt auch ein Gebot der Stunde, dass man schaut, wie kann man die ältere Bevölkerung gut begleiten, wenn es auch in Richtung Lebensende geht. Weil eins meiner Credos ist natürlich, dass man sagt, die Zukunft der Medizin ist ethisch oder gar nicht. Und darum muss man auch schauen, Therapieziele mit den Patienten, mit den Angehörigen auch zu definieren, dass es nicht bis 90 jede Woche Chemotherapie gibt, sondern dass man erfragt, was möchte der Mensch noch in seinem Leben erreichen. Ganz viele Patientinnen und Patienten wissen ganz genau, wie es in ihnen ausschaut. Und die sagen ja, für mich passt es auch und dann kann man auch eine Therapie einmal abbrechen.
Stichwort Ethik. Da kommen wir jetzt zum nächsten Thema, zur künstlichen Intelligenz. Das muss ja irgendwie auch zusammenpassen, oder? So die ethischen, moralischen Werte und dann kommt eben die künstliche Intelligenz dazu, wo ja wirklich viele Leute die Befürchtung haben, irgendwann macht es sowieso einmal alles die KI und ich bin dir ausgeliefert. Ich glaube, du kannst allen beängstigten Zuhörerinnen und Zuhörern jetzt die Angst nehmen, oder?
Glaube ich schon. Es freut mich besonders, dass diese beiden Begriffe parallel genannt werden, Ethik und künstliche Intelligenz, weil am Ende des Tages ist dann immer die ethische Auseinandersetzung jene, die dann für alle die beste Zufriedenheit hat. Die KI ist natürlich ein neues Thema, nur wenn man es genau betrachtet, ist ja das, was uns ja schon viele Jahre verfolgt. Und wir selber haben ja im Krankenhaus zwei Systeme schon längere Zeit laufen, wo wirklich die KI uns unterstützt. Und das ist das große Thema, dass die KI ja nur auf dem basiert, was an Wissen da ist, was irgendwo auch niedergeschrieben ist. Und die KI erkennt halt früher irgendwelche Zusammenhänge, kann aber immer nur vorschlagen und Entscheidungen kann man immer nur zwischen Arzt und Patient treffen und das wird nie die KI übernehmen können und es auch nicht brauchen, weil es ja trotzdem um Menschen geht und die Ärztin, der Arzt ist ein Mensch, der Patient, die Patientin ist ein Mensch und dort soll dann auch schlussendlich der Vorteil kommen, das heißt, dass man Fakten durch die KI klarer erkennt, aber mehr Zeit bleibt, um das auch wirklich gemeinsam zu besprechen und eben, wie erwähnt, die Therapieziele dann zu definieren.
Weil du zwei Systeme angesprochen hast, was sind das für welche?
Wir haben ein System, das dem gesamten Haus zur Verfügung steht. Da geht es darum, dass man frühzeitig erkennen kann, ob ein Mensch in ein sogenanntes Delirium kommt. Das heißt, ob nicht eine gewisse Kombination aus womöglich Narkose, Medikamente, schlechte Nierenwerte und womöglich nach sich zieht, dass der Mensch verwirrt wird. Und das kann das System vorzeitig erkennen, wo da eine Gefahr besteht. Und wir haben das vor einigen Jahren einmal auf der Unfallchirurgie getestet. Und zu aller Freude war es ja so, dass sowohl Ärzte als auch Pflegeschaft gesagt haben, seit wir dieses Programm laufen haben, sind die Nachtdienste ruhiger, weil die Menschen die unruhig werden in der Nacht, dass man vorher schon erkennt, wer hat Gefahr, unruhig werden zu können, und dass man mit kleinen Umstellungen in der Medikation bis hin auch die Menschen in ein anderes Zimmer zu legen, hat viel Beruhigung gebracht. Und deswegen ist das ein gutes System. Das zweite ist ein System, das diese sogenannten Krankenhauskeime frühzeitig erkennt. Bevor überhaupt eine Infektion besteht, kann das System erkennen, wo ein Mensch womöglich Krankenhauskeime bekommen könnte oder bevor er krank wird, bevor man überhaupt klinische Symptome dann feststellt, kann das System das schon erkennen.
Also insofern kann man ja wirklich behaupten, die KI ist da durchaus willkommen. Also.
Absolut.
Lieber Hannes, wir sind ja schon mit der Zeit ziemlich fortgeschritten und wir beenden ja unsere gesunde Viertelstunde immer mit einem Tipp, mit einem kleinen Ratschlag oder einem Appell. Jetzt bin ich gespannt, was du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer hast.
Ich entscheide mich für den Appell.
Okay, ja.
Und empfehle den Innviertler, bleibt's gesund, schaut auf euch mit ein bisschen Ernährungsanpassung und vor allem viel Bewegung. Schaut, dass es euch gut geht mit eurem Umfeld und einfach immer ein bisschen mehr Zufriedenheit.
Zufriedenheit, das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Abschlusswort. Ich glaube, da können wir uns alle ein bisschen was mitnehmen davon. Lieber Hannes, vielen herzlichen Dank für die Einblicke in deine tägliche Arbeit, ein bisschen in die strategischen Ziele und in einen kleinen Ausblick in die Zukunft. Herzlichen Dank und alles Gute weiterhin.
Danke.